Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er war mal der Manager von Heinz Schenk und Heinz Erhardt. H.P. Kerkeling hat vor vielen Jahren ihm mal ein filmisches Denkmal gesetzt mit der Figur des Horst Schlemmer. Und er selbst veranstaltet bis heute bis zu 150 Misswahlen bzw. Missveranstaltungen im Jahr. Guten Morgen und herzlich willkommen, Horst Klemmer.
Dankeschön und guten Morgen. Ich freue mich sehr.
Wie geht es Ihnen, Herr Klemmer?
Mir geht's gut.
Ja?
Mit dem Zug bin ich vom Europapark hierher gefahren, ging wunderbar. Und ich freue mich, hier zu sein, mit Ihnen mal reden zu können. Und es gibt natürlich viel zu erzählen von den Misswahlen und natürlich auch von Künstlern.
Ja, es gibt viel zu erzählen von dem, was aktuell passiert. Jetzt am Wochenende wieder mal die Wahl zur Miss Germany. Wenn Sie ganz weit zurückgehen und ganz weit zurückdenken, Herr Klemmer, können Sie sich noch an Ihre allererste Misswahl erinnern?
Ja, die war auf der Nordseeinsel Wangerooge. Das war die Wahl der Miss Wangerooge. Und dazu dann kam ich zur Opal, das war damals der Veranstalter, die engagiert mich als jungen Sprecher für die Wahl der Miss Germany.
Opal hat was gemacht damals?
Das war die Strumpfmarke, die gibt es heute schon gar nicht mehr. Okay. Die hatten die Rechte Miss Germany. Heute hat man ja die Rechte, sind ja eingetragen auf meinen Sohn Ralf Klemmer. Aha. Jetzt haben wir die Rechte. Und in Deutschland kann niemand Miss Germany oder Miss Baden-Württemberg machen, außer uns.
Also Wangerooge, das ist fast 60 Jahre her. Wenn Sie sich zurückerinnern, diese Veranstaltung auf dieser Insel, das waren ja noch die 50er Jahre.
Nein, das war 1960. Also angefangen habe ich mit der Miss Germany, war 1960.
Aha.
Und davor hatte ich schon ein, zwei Jahre die anderen Wahlen gemacht, bis mich dann Opal sah und sagt, wir suchen einen jungen Sprecher. Ich war damals 24 und so kam ich dazu und gleichzeitig, ich bekam damals 500 Mark für 3 Tage. Das war ein Irrsinnsgeld.
Aha.
Und als ich mich verabschiedete, sagte der Regisseur, ich höre auf. Sie werden ab morgen auch Regisseur. Da habe ich gesagt, Sie können das. Und dann war ich, das war eine 12 im Lotto eigentlich so.
Haben Sie, also das ist eine Geschichte, ein paar Jahre dauert, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte, ist ja okay. Aber dass sowas über einen Zeitraum von jenseits einem halben Jahrhundert funktioniert, ist außerordentlich ungewöhnlich. Haben Sie eine Erklärung dafür für sich selbst?
Ja, wichtig ist die Seriosität der Veranstaltung, der unsere Miss Germany Corporation, wir haben ja 4 Büros in Deutschland, jeder arbeitet nach dem gleichen Motto. Die Damen, die mitmachen, das sind unsere Stars. Und so werden die auch behandelt. Und wir wissen sehr wohl, was die jungen Mädchen denken, einmal Miss Germany, einmal ins Camp mitzukommen, einmal ins Finale zum Europapark zu kommen. Das ist einfach ein Lebenstraum von den Mädchen. Und wenn sie mit den Damen sprechen und die wissen, dann sind im Finale, die sagen, seit 4 Wochen denke ich an gar nichts anderes mehr.
Aber da muss sich doch was verändert haben in den letzten Jahren mit diesem vollkommen veränderten Medien- und Nutzerverhalten.
Ja, wir waren mit meiner ersten Wahl, waren wir in Fox-tönende Wochenschau. Und heute sind wir in jedem Fernsehsender vertreten oder auch in den privaten Sendern, wo die Miss Germany alles übertragen wird. Es ist halt eine interessante Geschichte.
Kriegen Sie eigentlich auch die Reaktion manchmal ab, dass jemand Sie anguckt und sagt, Herr Klemmer, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja alles wie aus der Zeit gefallen. Und Sie sind jetzt mit jemand, der mit jenseits von 80 Jahren da immer noch auf die Bühne turnt?
Nein, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, seit 2 Jahren.
Okay.
Ich habe mich von der Bühne verabschiedet und mein Sohn, wie gesagt, Ralf macht ja die Geschäftsführung zusammen mit Max, das ist mein Enkel. Und Max hat jetzt die Moderne in die Veranstaltung gebracht. Die Halle ist ja neu, die Arena im Europapark und jetzt haben wir alles neu, ein neues Bühnenbild. Und neue Ideen drin. Es wird eine völlig neue Miss Germany werden.
Also, Ihre Familiengeschichte, auch Ihre Firmengeschichte. Jahrgang 1936.
Richtig.
Sudetenland.
Richtig.
Vorkriegszeit.
Richtig.
Was haben die Eltern Ihnen erzählt über die Jahre damals?
Mein Vater habe ich 2 Stunden in meinem Leben kennengelernt, weil er im Krieg war und dann abgeschossen wurde, so 14 Tage vor Toresschluss. Und mit meiner Mutter bin ich dann auf einem Elbkahn nach Dessau gefahren vom Sudetenland. Und dann gingen wir nach Merane. Dort habe ich 5 Jahre gelebt.
Aha.
Und seit 1950 leben wir in Oldenburg.
Aha.
Und ich hatte erst angefangen eine Lehre als Großhandelskaufmann. Das gefiel mir aber nicht. Da habe ich lieber Fußball gespielt, bin aber nie was geworden.
Aha.
Und dann bekam ich ein Angebot vom Steuerberater. Dort habe ich gelernt. Und Steuerberatung war dann mein Beruf. Und nebenbei bin ich aufgetreten bei Veranstaltungen. Das kam doch ein Schulfest.
Das heißt, die Bühne war immer was besonders Faszinierendes für Sie?
Ja, das hängt wohl an meinem Vater, denn der hat in unserem Markersdorf, sie hieß unser Dorf mit 1300 Einwohnern, hat er immer vom Turnverein so ein großes Faschingsfest inszeniert, wo Löwen auftraten und Tiger. Das habe ich wohl geerbt.
Okay, können Sie sich noch an Ihren allerersten Auftritt erinnern? Wie das war, auf die Bühne zu gehen?
Ja, der war in der Schule und jetzt werden Sie lachen, da haben wir gesungen. Ja. Ich möchte gerne dein Herz klopfen hören. Ich hatte ein Dirndl an und mein Freund hatte Lederhosen. Und das haben wir gesungen. Und dann machten wir durch die Schule Veranstaltungen. Und dann sah uns eine Gruppe in Oldenburg und sagte, wollt ihr nicht mitmachen? Und dann haben wir als Amateure, sind wir dann aufgeregt mit Kapelle.
Wann war für Sie dann klar, dass, weil Steuerberater ist ein ehrenwerter Beruf, mit dem man im Übrigen auch seine Familie ernähren kann, wann war Ihnen klar, dass Sie die andere Geschichte mit der Bühne und dem Rampenlicht dann zu Ihrem eigentlichen Brotberuf machen wollen?
So circa 1958, ich habe dann auch meine heutige Frau kennengelernt und die ist von Anfang an dabei gewesen und steht also voll hinter meinem Beruf oder unserem Beruf, Familie. Und dann ging es so langsam los, wir fuhren über Land, machten bunte Abend und dann kamen eben die Misswahlen dazu durch meinen Zahnarzt komischerweise.
Wieso?
Der hat zu mir gesagt, machen Sie auch Misswahlen. Da habe ich gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Ja, auf Wangerow gesagt, der macht immer einer eine Misswahl, aber der hat keine Ahnung, wollen Sie das machen? Na ja, wir versuchen es. Da bin ich hingefahren, hat funktioniert.
Und haben Sie gemacht? Wobei diese Misswahl, haben Sie mir vorhin, als die Musik lief, eine durchaus beachtliche Tradition haben. Im 19. Jahrhundert in Spa, also Belgien, gab es mal eine Misswahl, wo sie die irgendwie in abgedunkelten Bussen die Mädels
hingefahren haben? Man darf nicht vergessen, damals spielte man Tennis in langen Hosen und die Frauen in langen Kleidern. Und das war ein modernes Staatsbad, die Spa. Und die merkten auf einmal, es kamen keine Gäste mehr. Und da hat einer gesagt, wir machen eine Misswahl. Und die anderen haben ihn für verrückt erklärt. Alle waren dagegen. Die Frauen wurden im verdunkelten Omnibus zum Saal gefahren. Es war ein Riesenerfolg. Spa hatte wieder Gäste und seitdem macht auch heute noch Spaß, Misswahlen in Belgien.
Und dann gab es in Deutschland, in Berlin beispielsweise, diese goldenen 20er Jahre, also vor der Nazi-Zeit, da gab es auch schon Misswahlen.
Ab 1927, das war die erste Miss Germany-Wahl. Es wird auch ein Datum von 1908, das war aber eine internationale Wahl in Hamburg, die war keine Miss Germany-Wahl. Von 1927 bis, glaube ich, 1934. Und dann kam ja dieser berühmte Herr Hitler. Und da hat er gesagt, die deutsche Frau gehört an den Kochtopf. Und dann waren die Misswahlen zu Ende. Und begannen wieder 1950, also in Baden-Baden, war die erste Wahl. Und dort wurden es dann 13 und der Europapark ist führend mit 16 Miss Germany-Wahlen.
Also, und die Misswahlen gibt es bis heute nicht nur Miss Germany, sondern auch Miss, ich weiß nicht was, Ihre Firma MGC steht für Miss Germany Corporation. Sie sind inzwischen der Seniorchef?
Jawohl.
Und haben trotzdem noch alle Fäden in der Hand?
Nein, ich bin noch dabei. Mein Sohn Ralf ist Geschäftsführer, genauso jetzt seit einem Jahr mein Enkel Max. Ich bin noch im Hause, ich helfe, wenn ich gebraucht werde. Und ich gehe auch gerne noch mit zur Veranstaltung und ich bin halt unterwegs für die Firma.
Firmensitz nach wie vor Oldenburg.
Ja.
Und pikanterweise, schönerweise, hübscherweise immer noch in der Tangastraße.
Da haben wir schon furchtbar drüber gelacht.
Wie viel haben Sie eigentlich dafür bezahlt?
Ja, ich habe immer aus Gag gesagt, wir haben die schon umbenannt. Die hieß früher Bikini-Weg.
Okay.
Also wobei das Wort Tanga nicht mit dem Badeanzug zu tun hat, sondern das ist eine Stadt in Afrika.
150 Misswahlen pro Jahr kommt man da in etwa hin?
Ja.
Bedeutet aber nicht nur Miss Germany, sondern auch Miss Stadt, Miss Land, Mr. XY.
Ja. Wir seit über 20 Jahren machen wir Mr. Germany und neuerdings auch Miss 50 Plus Germany.
Die haben ist das Miss 50 Plus?
Sechste Mal gemacht. Ist auch ein großer Erfolg. War auch eine Idee von Ralf.
Damen jenseits der 50?
Ja, okay. Was wir nie glaubten, also ich jedenfalls habe es nie geglaubt. Und die Damen, die sind wie damals 30, die heutige 50erin. Aha. Die haben Figuren, Konfektionsgröße 38, selten eine 40. Und wir haben fast 1000 Bewerbungen jedes Jahr.
Ja.
Und wir waren dieses Jahr im Oldenburger Schloss. Das war eine tolle Veranstaltung. Eine wunderbare Frau aus München hat gewonnen, Manuela Adolfo. Die war vor 30 Jahren schon bei uns dritte Miss Germany. Und diese 50, jetzt hat sie es geschafft, den Miss Germany-Titel.
Ansonsten gehen Sie nach wie vor in Diskotheken, Freizeitcenter, Größere Hallen?
Ja.
Kleinere
Kurorte,
Hallen?
Inseln,
Kurorte,
Inseln, Freiluftveranstaltungen.
Ja. Keine Eros-Center?
Nein, da legen wir Wert auf. Das fragen wir vorher schon, wie es ist. Also da achten wir schon drauf. Und wir haben also nur gute Veranstaltungsstätten. Denn mit dem Europapark haben wir mehr als ein seriöses Unternehmen. Und dort findet ja immer alles statt. Ja. Und deswegen achten wir da besonders drauf. Und das ist, dann verzichten wir lieber auf einen Auftritt, wenn wir merken, es funktioniert.
Also mit diesen Eros-Centern, mit irgendwelchen Geschichten, die so Rotlicht, ein bisschen Halbwelt bedeuten, Rotlicht. Hatten Sie nie zu tun oder haben nie. Sie mal schlechte Erfahrungen gemacht nie. Und daraufhin beschlossen, das bleiben zu
nie,
lassen?
Nie im Leben. Man muss Seriosität in diesem Business wahren. Und nur wenn man das kann, dann kann man Erfolg haben und man muss korrekt und ehrlich sein. Deswegen haben wir auch immer eine gute Jury am Samstag ja auch wieder beim Finale.
Ja.
Und die dann eben entscheidet, wer gewinnt. Wir haben da keinen Einfluss drauf.
Ist da Rainer deswegen, Kallmund wieder dabei?
Nein, der ist diesmal nicht dabei. Der hat einen Termin.
Aha.
Und der ist immer sehr gerne. Der kommt sogar schon immer Donnerstag, informiert sich, weil die 22 jungen Damen, die am Samstag antreten im Europapark, die sind wirklich sensationell hübsch.
Wobei, wenn es jemanden gibt, der auch optisch gut beurteilen kann, was Schönheit und Ästhetik ist, dann ist es doch Rainer Kallmund.
Ja, vor allen Dingen Ästhetik. Aber er ist ein so lieber und zauberhafter Mensch. Und
ist er
hat
das?
Uns zum Beispiel Wolfgang Bosbach hat empfohlen, also mach du doch mal mit.
Der CDU-Politiker?
Ja.
Der ist jetzt bei Ihnen in der Jury?
Ja, ich habe Kallmund angerufen, die waren zusammen in Urlaub.
Aha.
Und dann kam, also rief Bosbach zurück und sagte, ich mache gerne mit.
Was man nicht alles macht, wenn man nicht mehr im Bundestag ist.
So ist es.
Herr Klemmer, wissen Sie eigentlich, wie wir auf Sie aufmerksam geworden sind?
Ich nehme an, durch diesen Seite 3 Artikel der Süddeutschen Zeitung.
Genau, Ende vergangenen Jahres.
So ist es.
Da sind Sie geehrt und geadelt worden als jemand, der dieses Unterhaltungs-Nachkriegsdeutschland nachhaltig geprägt hat.
Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Es war eine hohe Ehre, gerade die Seite 3 ist ja nun sehr berühmt, hauptsächlich mit Politikern, dass jemand aus der Show mal kam und es hat auch ein halbes, dreiviertel Jahr. Die haben sich wirklich bemüht, waren bei Veranstaltungen überall dabei.
Wissen Sie, welcher Satz mir persönlich am allerbesten gefallen hat in
Fußball?
Diesem Seite 3 Artikel?
Mit dem genau. Bayern-Trainer?
Misswahl schauen mit Horst Klemmer ist wie Fußball gucken mit Pep Guardiola.
Der hängt bei mir an der Wand.
Ja.
Im Büro. Das Gut. fand ich ja eine sicherlich enorme Übertreibung, aber der Vergleich ehrt mich sehr.
Aha.
Und denn es ist ja nun ein Weltstar-Trainer, das darf man nicht vergessen. Und wir beschränken uns ja auf Deutschland.
Aber was sehen Sie bei einer jungen Frau, die das erste Mal in ihrem Leben auf eine Bühne gehen möchte mit dem Ziel, Miss Germany im Idealfall zu werden? Was sehen Sie da an natürlichen Bewegungsabläufen beispielsweise?
Also ich gucke zunächst in die Augen.
Aha.
Weil in den Augen kann man viel erkennen. Ich weiß, dass viele erwarten, dass ich gucke auf den Busen, das machen wir alle nicht. Wir gucken in die Augen, denn sie können sehen, ob jemand traurig ist, ob er lustig ist und ob er hinter einer Sache steht.
Aha.
Und dann weiß ich schon eine ganze Menge. Und das Gesicht ist für bei einer Miss oder Miss Germany mal wichtiger, also jetzt die Figur, natürlich haben die alle eine
aber
gute Figur.
Aber die lächeln
Figur.
Doch alle und strahlen
ja,
alle.
Ja, aber man kann viel sehen.
Ja.
Denn die Auftritte einer Miss Germany, die sind zu 95% angezogen im Kleid, Hosenanzug.
Ja, sehen Sie Nervosität, Unsicherheit?
Ja, sieht man auch. Dieses positive Blicken, das hat man, das sieht man also ganz deutlich, wenn jemand einer sagt, ich will, zum Beispiel unsere Lena Bröder, die vor 2 Jahren Miss Germany war, die hat 18 Mal mitgemacht. Die hat 18 Mal einen Städtetitel errungen und im letzten Moment vor Toresschluss wird sie Miss Germany. Sie sagt, ich bin nach Hause gefahren. Sie hat immer wieder gesagt, ich mache wieder mit, ich schaffe das, ich glaube daran. Hat funktioniert.
Sehen Sie denn, ob jemand, der dann auf der Bühne steht, Medikamente oder Drogen genommen hat, um sich selbst zu beruhigen?
Nein, das kann ich nicht erkennen. Man kann vieles sehen, aber da haben wir Experten wie unseren Professor Mang, der würde das sofort sehen. Der würde es sofort sagen.
Der ist, glaube ich, für operierte Nasen zuständig
aber das sieht
und weniger
auch.
Für.
Ja? Der kann Gesichter genau beobachten. Man sieht es ja in den Augen scheinbar, aber Da bin ich also kein Experte.
Also wenn Sie den ansprechen, der gehört so auch zur Jury.
Zur Jury, ja.
Das ist eine Regel, eine Jury, die es in diesem Bestand schon immer gibt oder die irgendwie jedes Mal neu zusammengewürfelt wird?
Jedes Mal neu. Also wir haben ja, wie gesagt, Professor Mang, dann den Wolfgang Bosbach, dann den DSDS-Sieger Alfonso Williams, dann diese Frau Farfala,
okay.
Frau oder Herr, kennen Sie ja, Monika.
Wie Frau oder Herr?
Ja, so weiß man noch nicht genau. Ist das wohl eine Frau?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe es gehört.
Ach so.
War früher ein Mann.
Ach so, okay.
Ja, die war jetzt auch im Dschungelcamp und die kommt da zu uns, sieht das als Frau richtig hübsch aus. Und
ist das eine gute Visitenkarte, wenn man aus dem Dschungelcamp kommt?
Ich weiß es nicht.
Glamour und die Misswahl?
Auch das wird heute so hingenommen, das ist den Leuten letztendlich egal, wie viele Millionen haben eingeschaltet. Ich habe mal gesagt, wer Einschaltquoten hat, hat eine Berechtigung.
Okay.
Ob ich gucke, ist eine zweite Sache.
Ansonsten sind Sie jemand, dem H.P. Kerkeling mal ein filmisches Denkmal gesetzt hat. In diesem berühmten Film mit Heinz Schenk in der Hauptrolle. Und Sie waren, Horst Klemmer, glaube ich, auch ein sehr guter Freund von ihm.
Ja, wir haben uns damals vor 38 Jahren kennengelernt, wir waren 38 Jahre haben zusammen gearbeitet.
Aha.
Und man höre und staune, wir hatten nicht einen Vertrag, alles per Handschlag.
Okay.
Und das war eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe mit Schenk ungefähr 1500 Tornegas-Spiele gemacht.
Aha.
Ein Abend beim Applewein, hieß der immer, mit 5 Künstlern. Waren wir auf Tournee und wir waren natürlich auch dann auch unsere Frauen sehr befreundet, haben auch privat die runden Geburtstage gefeiert. Ja.
Und Sie waren dann auch sein Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker?
Es war sein Wunsch, dass ich Nachlassverwalter werde und Testamentsvollstrecker. Und wir haben jetzt die Stiftung, Heinz-Schenk-Stiftung für Unterhaltungskünstler gegründet.
Aha.
Und suchen jetzt Spenden, damit wir alle 2 Jahre, so wie er es wünschte, einen Nachwuchswettbewerb machen können. Wir suchen also Schauspieler, Komiker, auch Tänzerinnen, Sänger und vom ganzen Showbusiness halt.
Ja.
Und das geht jetzt richtig los, weil die Stiftung ist seit einem Dreivierteljahr anerkannt.
Und Sie haben nach seinem Tod dann auch eine Versteigerung inszeniert im damaligen Haus von Heinz Schenk und haben dann wie viele Bempel und das Volk gebracht?
Die Bempel, das waren ungefähr noch 12, die noch übrig waren. Und es waren ja zum Teil auch die großen Krüge, wo 5 Liter reingingen. Und die Leute haben also alles, wirklich restlos alles aufgekauft. Wir haben um die 85.000, das hat ein Auktionator natürlich gemacht, 85.000 eingenommen, die voll der Stiftung zugeflossen sind.
Ja.
Das Haus haben wir verkauft für 1 Million und ein bisschen Geld haben wir.
Wie war das eigentlich bei diesem Heinz Schenk, der ja nun ein großer Unterhaltungsstar war, noch bis in die 80er Jahre, vielleicht sogar noch Anfang der 90er Jahre. Und irgendwann war mal ein Schluss mit dem blauen Bock. Ist der dann in irgend so ein tiefes Loch gefallen oder hat der sich noch irgendwas Neues erschlossen?
Nein, das ist er nicht. Es war ja sein Wunsch aufzuhören. Wir sind danach natürlich noch weiter auf Tournee gegangen und hatte auch Auftritte genügend. Und man höre und staune, die letzte Sendung von Blauen Bock haben 17,3 Millionen gesehen.
Okay.
Das war eine Irrsinnszahl, die unvorstellbar heute ist. Und dann kam eben der HR und sagte, können Sie noch mal eine Karnevalsveranstaltung machen, hat er gemacht. Und daraus kam dann Fröhlich eingeschenkt. Die lief dann auch, glaube ich, so 2 Jahre. Und dann sagte er, jetzt habe ich keine Lust mehr. Er war dann ja auch schon über 70, 73. Dann hat er aufgehört, aber er war noch bekannt und beliebt. Dann kam ja der Film mit H.P. Kerkeling, wo er wirklich seine Rolle des Lebens gespielt hat. Und H.P. mochte ihn auch und er hat immer zu seinem Geburtstag angerufen. Also das war schon eine tolle Sache.
Für Sie ist dieser Film auch von ganz besonderer Bedeutung, weil Sie darin verewigt wurden, nicht als Horst Klemmer, sondern als Horst Schlemmer. Wie ist es, Herr Klemmer, dazu gekommen, dass H.P. Kerkeling damals diesen Film mit Heinz Schenk gemacht hat und Sie plötzlich da in tragender Rolle zu sehen waren?
Also genau weiß ich es auch nicht. Richtig ist, dass H.P. Kerkeling anfragen ließ, ob Schenk diese Rolle spielen würde.
Ja.
Und da habe ich mir das Buch schicken lassen und war der Meinung, das ist seine Rolle. Und ich
dieser abgehalfterte Conferencier.
Richtig, der also total hektisch im Studio und alle zur Sonne macht und jeder hat Angst vor ihm. Und er hat das Buch gelesen und sagt, das spiele ich auch. Ich kannte H.P. auch Und wie er auf den Namen gekommen ist, das weiß ich also auch nicht. Also es klingt ja wie Horst Klemmer, in der Phonetik Horst Schlemmer.
Klar.
Alleine die BZ in Berlin, die hat eine halbe Seite gemacht mit einem großen Bild von mir. Ist Horst Klemmer, Horst Schlemmer. Und das Kleine von HB. Ich weiß es, ich habe HB noch nie wieder getroffen.
Das war ja beste Werbung für Sie.
Ja, vielen Dank, oder? Natürlich. Die DPA hat einen Artikel über ganz Deutschland geschrieben. Horst Klemmer von der Miss Germany Corporation Oldenburg. Das war natürlich eine super Werbung für unsere Misswahlen, nicht logisch. Aber
ja, klar.
Ich kann sie, und wenn, es gibt heute noch Leute, die sagen, ja, wir kennen Sie, Herr Schlemmer. Ich lache nur drüber, weil ich das herrlich finde.
Dann gab es noch dieses Lied damals, Witzigkeit kennt
keine Grenzen.
Genau.
Und das haben die beiden gesungen und es wurde wirklich ein toller Erfolg. Und wir waren mal in Prag zusammen, meine Frau Hille und Frau Schenk und er. Und er steigt aus dem Wagen aus und da kommen 10, 12 Jugendliche aus Wolfsburg und sagen, Heinz Schenk, Heinz Schenk. Und da habe ich einen genommen und gesagt, woher kennt ihr den? Von der Sendung, vom Film.
Vom Film.
Denn die konnten ihn vom Blauen Bock nicht kennen, die Sendung war schon lange rum. Die gab es ja schon gar nicht mehr. Also dieser Film hat ihn auch wieder berühmter gemacht.
Klar. Wenn wir da nochmal gemeinsam zurückdenken, Heinz Schenk, der Blaue Bock, die Bempels, das Publikum, die Gäste und Künstler, die damals aufgetreten sind, das ist alles nicht nur sehr, sehr lange her, sondern ist auch unwiederbringlich vorbei.
Das ist schon lange vorbei, ja. Die Leute halt in meinem Alter, sagen wir mal ab 60, die kennen das natürlich noch zum großen Teil. Oder wie ein Roberto Blanco. Roberto hat ja von seinem ersten Auftritt, den hat Schenk angesagt in Wiesbaden. So lange kannten sich die beiden. Und die haben sich eben immer wieder getroffen auf Tournee oder wie auch immer. Und
den gibt es ja immer noch, Roberto Blanco.
Roberto gibt es noch, der ist mittlerweile auch 80 geworden.
Ja.
Und er singt auch noch. Und
haben Sie mit ihm zu tun,
beruflich? Ja, der ist bei uns im Gremium für die Heinz-Schenk-Stiftung.
Aha.
Und sucht also mit deutschen Nachwuchs. Wir vergeben ja einen deutschen Nachwuchspreis. Die Stiftung heißt der Heinz Schenk, eine Stiftung für Unterhaltungskünstler. Und da wird demnächst zum Jahresende eine Veranstaltung stattfinden. Und da suchen wir natürlich Talente. Die können sich bewerben bei uns in Oldenburg oder übers Internet.
Okay.
Ist Heinz Schenk drin. Und wir wollen mal sehen, was da funktioniert, ob wir was Gutes finden.
Sie waren nicht nur der Manager von Heinz Schenk, sondern auch der Manager von Heinz Erhardt. Das ist ein Mann, den bis heute manche noch verehren als einen ganz besonderen Künstler. Sie waren wie lange sein Manager?
Ungefähr 18 Jahre.
Ja, was war das Besondere an diesem Mann?
Dass wir uns mochten.
Ja,
und wir waren bis zum Schluss per Sie. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, wenn man einen Künstler nicht mag und sagt, ich mache es nur, um Geld zu verdienen, dann sollte man es lassen. Heinz Erhardt ist auf mich zugekommen und hat gefragt, wollen Sie mein Manager werden? Mhm. Wir haben Theater zusammengespielt, das war der Anfang, und auch Gastspiele gemacht. Und das war eine so wunderbare Zusammenarbeit. Und weil wir uns auch sehr schätzten, und ich mochte ihn insofern wie viele Millionen Deutsche, weil er eben ein lustiger Mensch war, der sauberen Humor verbreitete, über den man heute noch diskutiert und lacht. Ich weiß, wenn man über Erhardt spricht, heißt es die Mare, das kennen die Leute. Und er war ein präziser Mensch, pünktlich, korrekt und immer in Fahrt. Und manchmal auch nicht auf jeden gut zu sprechen, dann habe ich die Interviews gemacht.
Warum war der so erfolgreich? Weil der auch in diesen, wenn wir in die 50er Jahre zurückgehen, in diesem Nachkriegsdeutschland so den sympathischen, sauberen Deutschen personifiziert dargestellt hat?
Richtig, das war nach dem Krieg, wo ja nun Deutschland nicht so viel Humor hatte, kam dieser Mann in seiner tollpatschig, freundlich, liebend, netten Art und machte eine Wortakrobatik, die also heute noch Unerreichtes, denn die jungen Comedien sind in dieser Richtung eben leider nicht dieser Stil.
Ja, und dann war der sehr erfolgreich und dann hat den quasi über Nacht plötzlich Anfang der 70er Jahre der Schlag getroffen.
Sie rief an morgens um 9 und sagte nicht Herr Klemmer, sondern Klemmerchen, Heinzchen hat einen Schlaganfall, sie war Russin.
Sag,
um Gottes Willen, das wusste ich in dem Moment gar nicht, was mir da passierte. Ich hatte eine Tournee fertig über 2 Jahre mit einem Theaterstück, was er brillant spielte, und dann war es aus und vorbei. Nach 9,5 Jahren ist er dann gestorben.
Das heißt, dieser Schlaganfall hat sein Sprachzentrum so beeinträchtigt?
Voll getroffen.
Dass er nicht mehr sprechen?
Nein, er konnte nur ja, nein, danke, Sonne, und ich muss es sagen, scheiße. Mehr. Und wenn ich Geburtstag hatte, hat sie mit ihm eine Stunde geübt, bis dann konnte er sagen, gratuliere, gratuliere. Eine Stunde.
Okay.
Und er hat es zwar alles verstanden noch, aber er konnte sich nicht ausdrücken. Und wenn er was sagen wollte, haben wir immer Rätsel geraten, bis wir es dann hatten und er sich dann freute. Aber es war schon sehr traurig, wenn man diesen Mann, diesen Wortmenschen, der von der Verdrehung der Begriffe, klar, der Worte lebte, dann sieht er keine fünf vor. Das war schon sehr, sehr traurig.
Und dann hat er noch fast 10 Jahre gelebt,
ja,
als letztlich auch tief trauriger Mensch, oder würden Sie das gar
nein,
nicht so sagen?
Nein, er freute
sagen?
Sich immer, wenn wir kamen, mal fuhr meine Frau Hille mit oder mein Sohn Ralf, ja, unsere Tochter Silke. Und wir haben ihn immer besucht und das war ein schöner Nachmittag für ihn. Da hat er sich drauf gefreut und haben halt die alten Erinnerungen, die wir gemeinsam in 1000 Theaterstücken, Vorführungen erlebt haben, auch wieder aufgerollt.
Chris Howland, auch den hatten Sie mal unter Vertrag oder war das auch so eine Handschlaggeschichte?
Nein, damals. Da hatten wir einen richtigen Vertrag.
Ja.
Der machte ja damals Musik aus Studio B und zu der Zeit war es da so, Montag 20.15 Uhr, da machte man keine Verabredung, da guckte man einfach Studio B und wer da drin war, der war etwas und er verkaufte seine Schallplatten.
Warum hat man den eigentlich Heinrich Pumpernickel genannt?
Ja, er war damals der deutschen Sprache noch nicht mächtig und hat einfach dann am Radio gesagt, Heinrich Pumpernickel, das hatte er irgendwo gehört. Pumpernickel, wusste gar nicht, was es ist. Selbst von sich immer gesagt, ich hätte mich auch Georg Knäckebrot nennen können. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und so kam er eben mit dem Radebrechen in Deutsch ganz gut zurecht. Und nachher hat er natürlich ein bisschen mehr gelernt. Aber er war immer ein sehr lustiger Mensch, der zwar auch sang, aber das Moderieren war eigentlich sein
Beruf. Ist ja auch schon ein paar Jahre tot.
Ja, ich meine circa 3.
Die letzten Jahre von ihm? Können Sie sich an die erinnern?
Ja, er hat in der Nähe von Köln in Puhlheim gelebt,
machte
noch sehr viel Rundfunk, hatte im Keller ein kleines Studio eingerichtet und schickte dann seine Bänder eben dann zu den einzelnen Sendern und die wurden dann auch gespielt. Und ab und zu haben wir es mal gesehen, wenn ich in Köln war, habe ich ihn besucht oder wenn er bei uns in Oldenburg war, kam er auf einen Kaffee vorbei.
Auch das ist alles lange her und vorbei, wenn Sie so an diese ganzen Menschen von früher denken, Heinz Schenk, Heinz Erhardt, Chris Howland, auch Udo Jürgens, da waren Sie zwar nicht der Manager, aber haben, glaube ich, auch ein paar Konzerte organisiert. Alles vorbei, alle Beteiligten tot, werden Sie wehmütig?
Nein, es war schön und ich freue mich, dass ich diese Zeit miterlebt habe. Und wir haben auch damals richtig erkannt, dass man umstellen muss, weil die Künstlerengagements gingen weit runter, die Manager wurden weniger. Und wir haben uns eben der Miss Germany Corporation gewidmet und haben, glaube ich, das richtig gemacht.
Hat Miss Germany aus Ihrer Sicht eigentlich eine Zukunft? Ich frage auch deshalb, weil eine Hörerin findet, erstens, das ist schon alles sehr old-fashioned und zweitens, im Jahr 2018, auch angesichts dieser MeToo-Debatte, Frauen darauf zu reduzieren, dass sie irgendwie hübsch über einen Laufsteg wackeln, sei doch einigermaßen aus der Zeit gefallen.
Das glaube ich nicht. Wir haben natürlich jetzt durch unseren Max Klemmer, meinem Enkel, das modernisiert. Im Europapark werden wir das am Samstag zeigen. In der neuen Arena und dann wird man sehen, dass es eben heute auch technisch größer und besser geworden ist und dass die Umsetzung eine etwas andere geworden ist und das finden wir auch gut, denn man sieht es an den Bewerbungen. Wir haben jedes Jahr über 5000.
Das wenn will ich gar nicht in Abrede stellen, aber an dem Grundschema eine Frau aufgrund ihrer Optik zu bewerten, ändert sich ja nichts.
Gut, wir können natürlich keinen Wissenstest machen in der Kürze der Zeit, aber wenn man Lena Bröder nimmt, Religionslehrerin, hochintelligente Frau. Und wir haben auch Frauen dabei, die eine IQ haben, der weit über 100 geht. Und die freuen sich einfach, wir wollen Freude haben, wir wollen Menschen glücklich machen und Menschen, die Deutschland repräsentieren. Und das geht auch heute noch.
Dann bedanke ich mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Und wünsche Ihnen alles Gute.
Eins gehört.